Bevor wir hier jetzt ganz zum Thema einsteigen, noch ein kleines Wort, gell, zu dieser Predigtreihe. Es ist nun die letzte Predigt in dieser Reihe, die ja dann irgendwann letztes Jahr im Januar angefangen hatte. Und ja, da sind wir jetzt schon lange unterwegs. Es sind jetzt mit der heutigen Predigt sind es 14 Teile. Und angefangen hat das eigentlich ja ursprünglich sogar im Dezember des vorletzten Jahres, als ich noch eine kurze Einleitung dazu machte. Und da hatte ich dann ja gezeigt, welche Themen wir hier durchnehmen oder welche Eigenschaften Gottes. Es scheint eine lange Reihe zu sein, viele Eigenschaften. Aber ich kann auch eins sagen, es ist weder vollständig, noch ist sie, will ich sagen, objektiv oder ganz objektiv. Jede Reihe, die irgendwie ein Thema zugrunde liegt, das man dann abarbeiten will, ist mehr oder weniger ein bisschen subjektiv auch gefärbt von denen, die sie erstellen. Es lassen sich nämlich in der Bibel noch andere Eigenschaften finden. Zum Beispiel das große Wort, wenn Gott gesagt hat, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das kommt oft vor. Diese Eigenschaft, dass er eifersüchtig ist, haben wir jetzt haben wir zusammen nicht durchgenommen. Und so ist streng genommen eigentlich eben jede Reihe und auch diese Liste hier in der Zusammenstellung ein bisschen willkürlich. Willkürlich erscheint es dann vielleicht eben auch, dass ich da ein Thema jetzt ausgelassen habe. Das wäre eigentlich das Thema, das heute dran gewesen wäre, die Voraussicht Gottes. Und das hat einen Grund und ich wollte das euch dann noch schnell erklären. Es geht hier ja nicht um um Zukunftsvision oder so, denn Gott ist allwissend. Das haben wir miteinander durchgenommen. Und in dieser Predigt damals, bei diesem Thema, das könnt ihr ja nochmals nachlesen, haben wir dieses Thema auch gehabt miteinander, dass er weiß, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft sein wird. Also diese Voraussicht müsste man eigentlich eher so sagen, es heißt Vorwissen Gottes. Aber es kommt eigentlich aus seiner Allwissenheit heraus. Und das hat mich dann ein bisschen, als ich darüber nachdachte, ein bisschen gestört. Und ich bin dann auch drauf gekommen, warum eigentlich. Denn man hat ja so seine Quellen, oder? Wenn man solche Themenreihe macht. Und eine meiner Hauptquellen ist eigentlich sehr, sehr, sehr kalvinistisch geprägt. Und für die Kalvinisten ist natürlich dieses Thema von wegen Vorwissen oder Vorsicht oder Voraussicht, respektive dann gell, Prädestination und so, sehr, sehr wichtig. Was es ja für viele andere Christen eigentlich nicht so ist. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, darum ist es auch hier hineingerutscht. Und dann war es mir eigentlich klar, dann hat mir mein Bauch, der das vorher schon gesagt hat, irgendwie, eigentlich bin ich dann draufgekommen, dass der schon recht hatte, dass ich dann dieses Thema auslasse. Nicht, weil es so heikel ist oder so schwierig. Ja, ich hätte auch arbeiten müssen, um das zu verdauen. Nein, weil es eigentlich in dieser Allwissenheit enthalten ist. Andere Quellen, die ich auch konsultiert habe oder die auch solche Eigenschaftsreihen drin haben, die hatten diese Eigenschaft oder diesen Punkt eben gar nicht drin. So zum Beispiel ein altes Buch von Tozer, da habe ich auch schon draus zitiert, amerikanischer Prediger, der hatte das nicht drin zum Beispiel. Dafür andere Sachen. Einfach so als Erklärung, warum jetzt die Voraussicht Gottes aus dieser Liste herausgerutscht ist. Und ihr seht jetzt, da ist jetzt der letzte Punkt, die Gerechtigkeit und der Zorn Gottes. Ein bisschen schwierig, gell? Wir haben ja Gnade und Weisheit und Güte und die Liebe Gottes schon durch. Und jetzt zum Schluss kommt noch der Zorn. Vielleicht pädagogisch, vielleicht nicht ganz so sauber, aber vielleicht eben doch besser so. Das ist ja ein Thema, das man oft vergisst oder gerne auch für sich ein bisschen so auf die Seite drückt. Ja, man liest dann ein bisschen die Bibelstellen und dann kommt dieser Zorn Gottes wirklich heraus und das ist dann ein bisschen unangenehm, oder? Und dann geht man eher so ein paar andere Details anschauen in den Bibeltexten. Ich kenne das und das ist auch ganz normal, denn der Zorn Gottes, mit dem wollen wir eigentlich nicht konfrontiert werden. Und das schauen wir jetzt auch miteinander an, warum. Denn der Zorn Gottes entspringt seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Die Heiligkeit haben wir miteinander angeschaut. Gott ist heilig. Es gibt aber nichts, was auch noch heilig ist, in seiner ganzen Schöpfung nicht. Gott ist heilig. Und er ist vollkommen heilig. Wir haben ja auch gesagt am Anfang, Einleitung, könnt ihr euch erinnern, alle diese Eigenschaften sind vollkommen in Gott. Er ist vollkommen gut, er ist vollkommen liebend, er ist vollkommen gerecht und er ist vollkommen zornig. Und weil er eben vollkommen heilig ist und vollkommen gerecht, kann er Ungerechtigkeit und Unheiligkeit nicht neutral gegenüberstehen. Er könnte sie ja einen Schritt zur Seite machen und sagen, ja, darum kümmere ich mich jetzt nicht, wenn es da so viele Menschen gibt, die da sich nicht um mein Wort kümmern und so, ja, leben und leben lassen, gell? Aber das kann er nicht, denn er ist heilig und wir alle leben in seiner Schöpfung. Das alles gehört ihm. Er kann nicht neutral gegenüberstehen. Er steht in absoluter Opposition zur Sünde. Zu jeder Sünde. Denn Sünde ist gegen ihn gerichtet. Sünde ist ja nicht einfach nur gegenüber den anderen Menschen oder gegenüber den Tieren oder der Natur allgemein. Sünde ist gegen Gott gerichtet. Und da Sünde keinen Platz in seinem Wesen hat, muss er sie bestrafen und richten. Jede Sünde muss gerichtet werden. Gott kann also einem sündigen Menschen nicht neutral begegnen. Und dann kommt es dann noch, da schreibt der Paulus im 3. Kapitel im Römerbrief, wir alle sind Sünder. Und das schreibt er aber zu den anderen Christen, die da in Rom leben. Wir alle sind Sünder. Ja, betrifft denn sein Zorn jetzt auch mich als Gläubigen? Man kann eigentlich generell schon sagen, somit sind auch wir alle durch seinen Zorn bedroht. Lass mich aber noch einen kleinen Ausblick wagen. Unsere heutigen Betrachtungen werden hoffentlich dazu führen, dass wir über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Güte und den Heilsplan, den er entworfen hat, mehr staunen können und vielleicht das Evangelium vom Kreuz besser verstehen. Und vielleicht wird dann auch unser Lobpreis tiefer und intensiver. Wir werden sehen. Ich bin aber auch froh über die Liedauswahl heute Morgen. Wir haben jetzt sehr viel gesungen, nicht nur über den Zorn, sondern eben auch über diesen Heilsplan und über diesen Heilsweg. Bitte haltet das im Kopf, wenn wir jetzt uns dem Zorn Gottes widmen. Die Bibel benutzt außerordentlich intensive Wörter für Gottes Zorn. Das gilt für das Alte Testament wie auch für das Neue Testament. Das sind nicht einfach nur ein bisschen so weichgewaschene Wörter, so ja, er ist ein bisschen wütend oder ein bisschen aufgebracht über die Sünde. Gottes Zorn ist nicht nur eine Verstimmung, so eine kleine Verletztheit, wie wir sie vielleicht dann kennen. Gott ist nicht nur ein bisschen wütend. Und dann wieder ruhig. Auch wenn es Kurt vorhin eine Stelle aus Jeremia gelesen hat, dass er eigentlich wieder zur Ruhe kommen will, Gott. Das kommt dann schon auch. Aber erinnern wir uns, Gott ist in allem vollkommen, also auch in seinem Zorn. Und Zorn ist ja, das ist auch für unseren Sprachgebrauch ja ein bisschen mehr als nur Wut. Zorn ist das, was uns, ja, die Männer wissen das vielleicht ein bisschen besser, das ist das, was uns aus dem Herzen kommt, wenn wir so wütend sind, dass wir uns kaum mehr zurückhalten können. Übrigens eine Aufgabe der Männer, genau diesen Zorn im Zaum zu halten. Denn es gibt keinen heiligen Zorn außer dem Zorn Gottes. Menschen können keinen heiligen Zorn haben. Jedenfalls. Aber dieser Zorn, auch diese Wortwahl, dieser Zorn, der da aufkommt, das müssen wir uns ein bisschen vorstellen, wenn es um Gottes Zorn geht. Numeri 25, 3. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Nicht da, ja, da wurde er zornig. Nein, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Man muss sich das mal vorstellen. Er führt diese Leute da aus Ägypten heraus mit all diesen Wundern und all diesen Zeichen. Und dann gehen sie hin und beten wieder die Kälber an. Also, wenn ich ja jemandem helfe und der macht dann das pure Gegenteil nachher, da werde ich ja dann auch ein bisschen wütend oder beleidigt. Also, kam bei mir auch vor, wenn es um meine Söhne ging, wenn sie natürlich genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was ich ihnen geraten habe. Dachte ich manchmal auch, nein, jetzt musst du loslassen. Sie müssen das selber lernen. Aber bei Gott muss man sich das ein bisschen anders vorstellen. Gottes Zorn brennt. Die Wortwahl erinnert an einen schnaubenden Stier, der da vor einem steht, die Hörner unten dich anstiert und im nächsten Moment auf dich zurennen will, um dich aufzuspießen. Gleich bricht die ganze Gewalt des Allmächtigen über Israel aus. Oder über die Sünde, oder über die Menschen. Sein Zorn, seine Wut ist schon fast greifbar, das manifestiert sich. Gott ist nicht nur ein bisschen beleidigt, wenn gesündigt wird. Gott hasst die Sünde leidenschaftlich, intensiv. Sie ist gegen sein ganzes Wesen gerichtet. Darum ist auch sein ganzes Wesen gegen die Sünde gerichtet. Sie widerspricht seiner ganzen Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und beides ist in ihm vollkommen, wie wir schon gesagt haben. Was uns aber Hoffnung macht, haben wir ja gehört da bei Jeremia. Gott hat seinen Zorn unter Kontrolle. Das ist bei uns Menschen nicht immer so, gell? Wir haben unsere Gefühle nicht immer unter Kontrolle. Gott verliert aber nie die Kontrolle. Wenn der Mensch zornig ist, dann bricht es manchmal aus ihm heraus, bei Gott aber nie. Und das kann uns schon Hoffnung machen. Und doch, Gottes Zorn ist beständig. Gerade auch jetzt lastet Gottes Zorn über allen Sündern. Der ist nicht einfach mal da, mal nicht da. Mal schläft Gott, haben wir auch gesehen, er schläft nie. Und dann ist der Zorn nicht da und nachher, wenn er aufwacht, ist er wieder da. Oder nein, Gottes Zorn ist immer da. Er ist beständig. Psalm 5 und 6. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übertäter. Solange gesündigt wird, ist Gott zornig. Und gesündigt wird immer. Dauernd. Römer 1,18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn ist immer. Jonathan Edwards, der sah so aus, ein Prediger und Evangelist aus dem 18. Jahrhundert in Amerika, hat es mal in einer Predigt, wo dieses Zitat auch da herausgenommen ist, mal so beschrieben. Und wenn jemand mal an einer Staumauer stand, kann er sich dieses Bild gut vorstellen. Gottes Zorn ist wie ein gewaltiger Fluss, der da fließt. Und er würde alles wegreißen, was ihm in den Weg kommt. Aber dieser Fluss wird durch eine Staumauer gehalten. Und da staut sich diese ganzen gewaltigen Massen an Wasser auf. Respektive Gottes Zorn wird da aufgehalten. Diese Staumauer ist Gottes Gnade. Und hinter dieser Mauer schwillt der Strom mehr und mehr an. Das wird alles aufgestaut, dieser Zorn. Eine gewaltige Menge. Wart ihr schon mal unten an einer solchen Staumauer? Ich kenne die von den Limmern, im Glarnerland da oben. Die haben sie jetzt gerade nochmals vergrößert. Jetzt kann sich da noch mehr Wasser stauen. Und da hat es geheißen, wenn die brechen würde und der Stausee wäre voll, dann würde es in Zürich noch eine 8 Meter hohe Flutwelle haben. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Und das wäre der Glarnerland eigentlich sauber geputzt, kann man so sagen. Wenn diese Staumauer brechen würde. So muss man sich das anschauen. Gottes Gnade hält den Zorn, der da ist, wie ein Strom, wie ein Fluss, fällt noch zurück. Und wenn die Mauer bricht, wenn diese Hände weggehen, bricht ein Tsunami aus feurigem Gotteszorn hervor. Das ist das Bild, das Edwards genommen hat. Und bis dann merken aber die Menschen unten im Tal nichts davon. Bis das nicht passiert. Man sagt ja, wir leben noch in der Gnadenzeit. Es ist jetzt noch Zeit, sich zu retten. Aber die Bedrohung, die ist real, die ist präsent. Die geht nicht einfach so weg. Wie wir auch immer wieder lesen in der Bibel, Gottes Zorn ist katastrophal. Es gab in der Geschichte immer wieder Zeiten, in denen dieser Zorn sich wegbahnte und Gott ein schweres Gericht über die Menschen verhängte. Was kommt uns da als erstes in den Sinn?
Noah.
Ja, genau. Hast du das Gleiche gesagt? Ja. Die Flut, hä? Sintflut? Als Gott die ganze Welt ertränkte. Außer Noah und seine Familie. Wo noch?
Israel.
Wo genau?
Die allgemein, aber hat das Exil geschleppt worden sind.
Ja, da hat er auch ganz lange seinen Zorn eigentlich zurückgehalten, bis sie dann wirklich weg mussten. Früher noch? Ja, danke. Abraham und Lot, hey? Sodom und Gomorra. Was ist da passiert bei Sodom und Gomorra? Da regnete es Feuer vom Himmel, Feuer und Schwefel. Ich muss jetzt nicht eingehen, was das für ein Bild sein kann, wenn auf uns Feuer und Schwefel hinunterfällt. Was dann mit uns passiert? Die Menschen wurden vom Angesicht der Erde weggeätzt. Man kann es nicht anders sagen. Das ist schrecklich. Das ist Gottes Zorn, wenn er sich Bahn bricht. Und meint ihr, heute sind die Leute weniger sündig als damals? Oder denkt an Auszug aus Ägypten. Der Zorn, der sich wegbahnt über die Ägypter. Bis zum Tod aller Erstgeborenen. Warum? Weil sie nicht auf Gottes Wort hören wollten, das durch Mose und Aaron zu ihnen gebracht wurde. Gottes Zorn ist konsequent. Gottes Zorn offenbart sich ein bisschen wie Saat und Ernte. Wenn Sünder ihre Ungerechtigkeit sehen, werden sie Gottes Zorn ernten. Da gibt es dann diese berühmten Beispiele, gell, in der Bibel. Galater 6, 7 und 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Hosea 8, 7. Den Wind säen sie und Sturm werden sie ernten. Die konsequente Reaktion Gottes auf Sünde ist sein Zorn. Und wie es auch anderswo heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber schauen wir uns diesen achten Vers im Galater 6 nochmal an. Der zweite Teil habe ich jetzt nämlich nicht gelesen. Da steht nämlich, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es gibt zwei Wege. Der Weg des Fleisches, der Sünde und der andere Weg. Es gibt also noch einen Weg. Einen Weg, diesem Tsunami zu entrinnen. Gottes Zorn ist, ich habe kein besseres Wort gefunden, verlassend. Gottes Zorn kommt auch darin zum Ausdruck, dass der Sünder, nachdem er die Erkenntnis Gottes und vom Evangelium von Jesus Christus wiederholt abgelehnt hat, von Gott verlassen wird und der Verfolgung seiner eigenen Sünde überlassen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben das vorhin gehört, da im Römerbrief, den Kurt vorhin gelesen hat. Wir kommen gleich darauf. Sprichwörter 1, 24 bis 31. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Gottes Zorn verlässt diejenigen, also Gott verlässt diejenigen, die immer wieder den Weg der Erkenntnis, den Weg mit Gott ausschlagen. Wir haben es vorhin gehört, Römer 1, 24, 26 und 28 kommt immer das gleiche Wort vor. Kurt hat das da noch gehighlightet. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in ihre Begierden, ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. 26. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Dahingegeben. Wohin? Wohin hat er sich dahin gegeben? In den Zorn, richtig. In den Zorn. Die Gnade ist nicht mehr wirksam. Wir denken manchmal, ja, Gott ist doch unendlich, seine Gnade ist unendlich. Sie ist im Moment unendlich. Aber sie gilt nicht für die, die nicht seinen Weg gehen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn man Gott ablehnt, gilt seine Gnade nicht. Dann gilt auch der Kreuzestod für dich nicht, also für diesen Menschen nicht, wenn du seinen Weg ablehnst. Gott hat sie verlassen. Die Party ist vorbei, Game over. Alle sollen den Weg gehen, den sie für sich erwählt haben, konsequent. Was wir sehen, das ernten wir. Und dann wird es ein bisschen schrecklicher, denn der Zorn Gottes ist ewig. Der ist nicht einfach irgendwann vorbei. Ja, jetzt widerspricht das vielleicht in unserem Hirn ein bisschen. Ich komme nachher darauf zurück. Ja. Aber Gottes Zorn ist grundsätzlich ewig. Der letzte Tag der Menschheitsgeschichte ist bekannt als der Tag des Herrn. Hä? Das große Gericht über alle Menschen. Und wir hoffen ja, dass wir da nicht ins Gericht müssen, sondern durchgetragen werden. Gell? Aber dieser Tag kommt. Das ist der Tag des Zorns, dem niemand widerstehen kann. Wir lesen das in Offenbarung 19. Wenn Christus als Richter über alle Nationen wiederkommt und Recht spricht über alle Menschen. Die große Flut aus Genesis 7 wird dagegen wie eine warme Dusche sein. Wenn der Treue und Wahrhaftige mit einem Heer aus dem Himmel, mit einem scharfen Schwert und Feuerflammen den Zorn Gottes befreit. Was steht da so? Er befreit den Zorn Gottes. Und dieser gleiche Zorn, der da kommt am letzten Tag der Menschheitsgeschichte, nicht am letzten Tag Gottes, am letzten Tag der Menschheitsgeschichte, zeigt sich dann in der Ewigkeit, wo? In der Hölle. Offenbarung 20, das Kapitel später, 14 und 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und dann heißt es aber nicht, ja, Gott hat dann nach einem Äon diesen Feuersee wieder gelöscht und so. Und alle begnadet. Nein, das steht da nicht. In Ewigkeit in diesem Feuersee. Da wird die vollkommene Gerechtigkeit Gottes offenbar. Das Gericht ist vorbei. Gnade sprechen gibt es dann nicht mehr. Gottes Zorn ist aber auch erlösend. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Hä? Man könnte meinen, dieser ewige Zorn sei der letzte Zorn. Aber es gibt eben diesen Aspekt, Gottes Zorn ist erlösend. Wo? Wo finden wir diesen Zorn?
Jesus hat sterben müssen, hat Gottes Zorn angeworfen.
Ja. Dort am Kreuz, gell? Wir haben es vorhin gesungen, dort am Kreuz, als Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand. Dort am Kreuz wurde Christus für unsere Sünden durchbohrt. Er musste den Zorn Gottes tragen, der eigentlich mich hätte treffen müssen. Dieser Tsunami hätte mich treffen müssen. Aber dort am Kreuz trägt Jesus diesen Tsunami für mich, für dich, für alle, die glauben wollen. Das ist der Zorn, der da auf Christus fällt, damit wir nicht zum Ziel werden, damit Gott uns nicht in Ewigkeit in diesen Feuersee werfen muss. Damals wurden Tausende gekreuzigt bei den Römern, aber nur einer erlitt den Zorn Gottes stellvertretend für die Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und er schrie dann auch, wir hatten das vorhin ja gesehen, der verlassende Zorn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27. Und dann wurde es dunkel. Der absolute Zorn hat einen Menschen, eine Person getroffen. Es wurde dunkel für alle. Damit wir einen Weg heraus haben aus dem Zorn Gottes. Wir sagen doch immer so, ja, unters Kreuz kommen. Ja, dann gehen wir unters Kreuz, stehen wir unter das Kreuz. Und der Zorn Gottes kommt von oben herab und wird hier aufgefangen. Und kommt nicht durch zu uns, wenn wir diesem Kreuz folgen und uns unterordnen unter das Wort Gottes, unter das Wort, das Leben gibt. John Piper sagte das mal so: Die Weisheit Gottes hat einen Weg gefunden, wie die Liebe Gottes die Sünder vor dem Zorn Gottes bewahren kann, ohne die Gerechtigkeit Gottes zu gefährden. Das ist das Evangelium. Gott selbst hat es so gerichtet, dass wir diese Möglichkeit haben, diesem Tsunami aus dem Weg zu gehen. Das ist eine gute Zusammenfassung da von John Piper. Hier wie die verschiedenen Eigenschaften Gottes hier zusammenwirken. Gott trug selbst seinen gerechten Zorn, damit er die Menschen begnadigen kann. Wer diesen Weg nicht gehen will, geht den anderen. Da gibt es keine Grauzone. Es gibt nur Schwarz und Weiß, es gibt nur entweder Kreuz oder Feuersee. Das ist das Evangelium, an das wir glauben. Die Frage ist jetzt nur halt, was willst du? Willst du, dass der Tsunami dich trifft? Oder willst du, dass Jesus für dich das trägt und du ihm nachfolgst und zu Gott findest? Der Weg des Evangeliums, der Weg des Lebens, der Weg aus dem Zorn Gottes heraus. Amen.